Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zurück im Studio. Tobi und Taxi, wir haben uns wieder angefreundet nach Kasachstan. Nee, so schlimm war es nicht, Leute. Aber Tobi hat es inzwischen ganz gut von der Bildfläche weggehauen mit einer ordentlichen Erkältung. Aber heute ist der Tag, wo er sich entschieden hat, we are back und wir sind zurück im Studio, zurück zum neuen Podcast. Oh, ich kränkel auch schon. Jetzt fängt es bei mir an. Zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews. Ich habe einen warmen Cappuccino in der Hand. Was trinkst du?
Jetzt aktuell hier gar nichts, aber den habe ich auch schon getrunken. Genau.
Das war mein Ding, die Frage.
Was man trinkt, ja. Damals, als wir noch Alkohol getrunken haben und so. Back in the days, ja.
Unvernünftige Sachen.
Ja. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, da saßen wir gemeinsam in einem Zimmer in Kasachstan und hatten leichte technische Probleme, die wir aber erst im Nachhinein rausgefunden haben, wie wir ganz viele technische Probleme in Kasachstan hatten. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Es ist irgendwie ein deutlich anderes Wetter. Aber ich freue mich, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Und jetzt mal so die Frage vielleicht, wie hast du, weil wir haben tatsächlich nach Kasachstan nicht mehr miteinander gesprochen, wie hast du Kasachstan so verarbeitet?
Puh, ich bin noch dabei, würde ich sagen. Also es war ja schon wirklich sehr, sehr eindrucksreich und es ist ja auch, ich würde mal behaupten, fast noch gar nichts an Bildmaterial veröffentlicht worden. Da können wir auf jeden Fall sagen, dass das ein oder andere da noch kommt, gewisse Dinge auch noch unter Embargo liegen. Ja. Und ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, aber für mich persönlich, ja, ist schon oft, dass man irgendwie noch so darüber nachdenkt, weil es so kontrastreich zu dem Leben war, auch was man einfach hier lebt und denk immer mal wieder drüber nach und natürlich ist es ja dann auch so, wenn man hier zu Hause ist und mit Freunden und Familie und Bekannten irgendwie zu tun hat, dass dann jeder fragt, und ja, wie war das? Und du erzählst irgendwie so immer wieder diese selben Geschichten auch ein Stück weit. Aber da erwischt man sich dann auch öfters mal wieder, dass man so schmunzeln muss, wenn man eine Geschichte erzählt, weil man sich selber gerade erst wieder dran erinnert, so, ach stimmt ja, das war ja so und so. Und guck mal, so ein glücklich drauf zurück, würde ich sagen, aber auch irgendwie mit so einem gewissen Verlangen, oh, ich hätte schon noch mal Bock.
Ja, das sage ich tatsächlich auch allen Leuten, wo ich drüber rede. Ey, da gehe ich auf alle Fälle noch mal hin. Aber man sagt ja mal so ein bisschen, der Geist reist langsamer. Und das ist wirklich so. Ich finde, bei solchen Trips, man ist ja dort immer sehr viel, ja, sehr eingebunden, hat immer sehr viel zu tun und hat gar nicht so die Zeit, richtig das vor Ort zu verarbeiten. Und ich finde halt immer schön, wenn man sich dann wirklich so die Zeit nehmen kann, das halt so wirklich so sacken zu lassen, was man da erlebt hat. Und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was unsere Influencer, die Kochs, in der Zwischenzeit alles noch erlebt haben. Da, das ist schon crazy, aber ich glaube, die haben eben nicht die Zeit, so diese Eindrücke, die sie jetzt so einsammeln, so richtig zu realisieren oder zu verarbeiten, oder? Also ich bin
Die brauchen erstmal noch ein halbes Leben dann irgendwie ab Mitte 40, 50 oder so, um das zu verarbeiten, was sie erlebt haben. Also abgefahren, die Antarktis-Geschichte, wo sie dann jetzt im Anschluss waren, habe ich ein bisschen mitverfolgt. Ja. Das war schon crazy, ja.
Genau, also die waren erst irgendwie schnorcheln mit Orcas, dann waren sie in Südafrika, dann waren sie in der Antarktis, sind sie jetzt irgendwo in Saas-Fee zum Skifahren, also auch fotografieren und so. Und das ist halt schon krass. Das ist natürlich auf der einen Seite super, ich sag mal so, ja, ist schon irgendwie super cool, aber ich finde wirklich, man muss sich irgendwann die Zeit nehmen und das alles mal, weil sonst ist es wirklich nur so dieses Hin- und Hergefliege und man lebt irgendwie nur in diesem Stress, jetzt was zu produzieren zu müssen. Und ich bin ganz froh, dass man jetzt halt, oder dass wir jetzt oder ich jetzt die Zeit habe, wirklich so ein bisschen drüber nachzudenken, weil dann realisiert man immer erst so, wie viel Glück man eigentlich hat, so Sachen erleben zu dürfen und dass es eben nicht so normal ist.
Ja, es ist auf jeden Fall eine hohe Kunst, da irgendwie eine gute Balance zu finden, das Erlebte auch wirklich zu erleben und nicht nur irgendwie zu erledigen, sage ich mal. Ne? Also das ist ja ich habe mal irgendwann so, ist mir mal ein Spruch gekommen, mit dem Überfluss schwindet der Genuss. Das war, glaube ich, damals in Bezug auf das, warum schmeckt es aus einem kleinen Nutella-Glas immer besser als aus dem ganz, ganz großen so ungefähr. Ne? Weil es ist eigentlich dasselbe. Aber es ist halt so, oder dieser Klassiker Nachtischbuffet, wenn du nur so ein ganz, ganz kleines bisschen Mousse Schokolade bekommst, dann ist es das Beste der Welt. Aber wenn du so eine riesen Schüssel hast, wo du dann schon irgendwie ab der Hälfte von deinem Teller merkst, oh, die Augen waren größer. Und man merkt irgendwie bei allem so, wenn man zu viel davon hat, dann wird es irgendwie fad und verliert so diesen Reiz. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Stück weit bei Reisen auch so. Wobei ich jetzt niemandem unterstellen wollen würde, dass sie es nicht genießen können, wie die Kochs oder so, weil sie jetzt dauerhaft on the road sind. Aber ich glaube, da würden sie uns auch zustimmen. Es ist eine große Herausforderung, das dann wirklich auch zu verarbeiten und wirklich zu erleben und auch zu genießen, weil du halt die ganze Zeit diese Leckerbissen eigentlich bekommst am laufenden Band. Das ist so, wird zum Standard. Und da ist es natürlich, ja, schwindet so ein bisschen dieses Exklusive.
Ja, wie war das denn bei dir beim Rennenfahren? Ich meine, du bist ja dann, es gab ja dann doch recht viele Rennen im Jahr und teilweise auch an echt coolen Plätzen, wo man natürlich zum Rennenfahren da war, aber man in unserem Sport, da erlebt man ja auch einfach noch viel und es ist natürlich auch super schön, dort zu sein. Aber wie war das für dich? Konntest du die immer gut verarbeiten, diese Sachen, oder war es teilweise auch viel zu eng?
Dadurch, dass wir ja in der Regel jetzt, wenn man von Weltcup spricht, so 8 Rennen roundabout im Jahr hatten. Früher waren es auch mal mehr bei der Enduro World Serie, aber bei roundabout 10 verschiedenen Locations, da funktioniert das schon auch ganz gut, dass du dir wirklich bewusst bist, wo du gerade bist. Und du bist ja auch in der Regel an der Location, hast ein bisschen vor und nach dem Rennen Zeit vor Ort und bist dann erstmal wieder zu Hause, bevor du woanders hingehst. In der Regel. Klar, manchmal reist du auch ein Stück weit durch, aber in der Regel hat man erstmal wie so ein Break zu Hause, wo du wieder dein normales Training machst, die Sachen wieder herrichtest fürs nächste Rennen und so weiter. Aber du bist so in diesem Setting, wo du dir Gedanken machen kannst eigentlich und das so sacken lassen kannst, was gerade passiert ist. Und dadurch hatte ich schon immer das Gefühl, dass man recht gut das Erlebte verarbeiten kann und ja irgendwie auch wertschätzen kann. Aber es ist schon auch so, dass mir ganz oft noch, also tagtäglich könnte ich glaube ich nicht sagen, aber schon sehr, sehr häufig, mir immer noch so diese Gedanken im Kopf sind und man irgendwas erinnert einen an einen Ort. Oder manchmal ist es ja auch nur ein Bild, auf das man guckt, was vielleicht hier in der Wohnung hängt oder was auf dem Handy ist oder wie auch immer. Und du siehst es so und denkst so, boah, krass, das war ein richtiges Privileg, da sein zu dürfen. So, dass man nochmal so ein Flashback hat zu irgendeiner Reise und nochmal so ein Stück dankbarer wird dafür, dass man es erleben durfte. Das geht mir schon sehr, sehr häufig so. Und natürlich auf Basis von den unterschiedlichsten Gründen. Oder auch sowas wie Finale, wo wir uns ja jetzt im Endeffekt setzen uns ins Auto und fahren dahin. Und durch dieses ganze Saisonvorbereitungstraining und was weiß ich, wie viel Wochen und Tage ich schon in Finale gelebt habe, um da zu trainieren. Und jetzt gerade diesen Winter hat es halt bei mir nicht so die Priorität. Und ich bin nicht da. Und gerade merke ich so, dass ich das voll feiere, dass ich das machen durfte. So viel in Finale zu sein und da so viel Rad zu fahren im Winter. Und da merkt man so, man kann auch im Nachgang noch dankbar werden für Dinge, die man erlebt hat, ja.
Ja, ja, und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht ist es auch was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Formel-1-Fahrer bist. Du hast halt, wie viel haben sie mittlerweile, 28 Rennen oder so im Jahr? Und du fliegst halt irgendwie die ganze Zeit nur von Land zu Land und fährst halt da deine Rennen. Dann ist halt so die Frage, ob man das dann halt überhaupt noch will oder ob die sich nicht einfach auch immer das so bauen, dass es wie bei denen. Also da ist ja ein Rennen wie das andere, die haben halt immer ihre gleiche Hospitality, alles ist, versuchen die irgendwie gleich zu machen. Ob da eher so der, weil dieses Verarbeiten kostet ja auch irgendwie Kraft so, und ob die da wirklich versuchen, so das so gering wie möglich zu halten, und das eine Rennen ist mal ein bisschen wärmer, das andere ist mal ein bisschen kälter, aber man versucht halt wirklich so dieses Surrounding wirklich so familiär wie möglich zu halten. Weiß ich nicht, aber anders ja, kannst du das wahrscheinlich gar nicht bei so vielen Rennen machen, oder?
Ja, ich meine, das ist ja sicherlich eine typenindividuelle Sache. Also jeder Mensch ist da unterschiedlich. Der eine feiert es vielleicht und lebt es voll aus. Der nächste sagt, es nervt ihn voll und der ist eigentlich der komplette Heimscheißer. Egal, ob du Formel-1-Fahrer oder Enduro-Fahrer oder was weiß ich bist. Und da, glaube ich, hat dann jeder so irgendwie seine eigene Herangehensweise. Und es ist sicherlich auch so, da, wenn du jetzt deine erste oder zweite Saison fährst international, ist es garantiert ein anderes Excitement darüber, wieder nach Australien zu fliegen oder Malaysia oder was weiß ich wohin, als wenn du das zum 15. Mal machst und halt genau weißt, so, oh, da ist wieder das und das und dann nervt mich das und das. So, man fokussiert sich ja dann auch ganz leicht mehr auf die Dinge, die, wo man nicht so stoked drüber ist, wo man sich nicht so drauf freut, als jetzt auf dieses, oh cool, ich lerne jetzt ein neues Land kennen, so, ne, wenn du da halt schon zum 15., 20. Mal bist, was weiß ich, dann ja, es ist vielleicht eher so, dass man wie bei der morgendlichen Busfahrt zur Schule irgendwie so genau weiß, okay, jetzt muss ich mich festhalten, weil jetzt kommt die scharfe Kurve, so, ne.
Ja, klar, das kann sein, ne? Oder das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch so.
Ansonsten, glaube ich, gerade als Rennfahrer ist es schon so ein Ding, dass man versucht, möglichst viele Variablen rauszunehmen, eigentlich, die man irgendwie rausnehmen kann. Weil am Ende vom Tag hast du ja einen immensen Haufen an Variablen, die dir im Rennen geschehen begegnen, die du halt, wo du dann Entscheidungen treffen musst, wo du dann super fokussiert sein musst und so. Das heißt, alles drumherum sollte so reibungslos und so anstrengungslos wie möglich für einen Athleten laufen, damit er da eben keine Energie verschwenden muss. Und ich meine, was die ja schon drumherum mit Presse und Brand Activations und was weiß ich haben, ist ja irre. Und da versucht man, glaube ich, schon, ich meine, viele haben ihre eigenen Köche, die mitreisen, damit das Essen einfach immer das verhältnismäßig gleiche ist, sage ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da gegebenenfalls der ein oder andere seine Matratze mitzieht und was weiß ich. Also das ist ja im Rennsport nichts Unübliches, dass man echt versucht, dieses ganze Setting, was einen confident macht und was einen halt ruhen lässt, irgendwie versucht, so viel wie möglich mitzuziehen, damit all diese Faktoren halt erstmal geklärt sind und da keine offenen Fragen sind. Also da fängt es ja an, so dieses, wie wird wohl mein Bett sein, wenn ich in Australien ankomme und da reinfalle? So, da wird sich schon jemand kümmern, dass der Typ, der eine super weiche Matratze will, nicht die härteste bekommt. Also either way. Und lauter so Sachen, das kannst du ja auf alles anwenden, was du dir jetzt vorstellen kannst, was irgendwie relevant in deinem Alltag ist, ne? Und da weiß ich das auch, zum Beispiel im Downhill gewisse Fahrer schon oft mit dem Camper einfach mitgereist sind, obwohl sie ein Hotelzimmer hätten haben können, weil die sagen, das ist einfach immer dasselbe Setting und da weiß ich, wo ich bin und ich fühle mich da wohl. Danny Hart zum Beispiel ist sehr bekannt dafür, dass der immer einen Camper am Start hatte. Der stand meistens sogar bei denen hinter den Pits direkt vom Team. Und weil es einfach, das ist Komfortzone im Endeffekt, ne?
Ja, aber das ist auch so. Ich meine, ich liebe es ja auch, im Camper zu schlafen und habe das auch immer irgendwie versucht, auch bei irgendwelchen Shootings oder sonst irgendwo. Man ist so viel Zeit unterwegs und ich mag das halt nicht so viel, in Hotels zu übernachten. Von daher mache ich das genauso, ne? Immer im Camper. Jetzt weiß ich nicht genau, aber du fliegst, glaube ich, relativ wenig mit Privatjet von Rennen zu Rennen, ne? Also hast du trotzdem so deine Gadgets gehabt, die du mitgenommen hast? Also wahrscheinlich jetzt keine Matratze, weil das ist im Übergepäck schwierig zu argumentieren. Aber gibt es da irgendwie so, ich sag mal, so drei Items, die du immer mit dabei hast, die dir das Leben einfacher gemacht haben?
Ja, Privatjet eher selten. Aber ja. Kaviar und Shampoos ist dann schon immer am Start.
Ja.
Nee, Spaß. Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich wirklich immer dabei habe, und das ist ein Kopfkissen zum Thema Schlafen. Also da habe ich so ein kleines Kopfkissen, was man zusammenrollen kann. Hatte ich auch mit in Kasachstan.
Kannst du, glaube ich, auch ruhig sagen, welche Marke, weil ich glaube, du hast es selber gekauft, ich habe es auch selber gekauft.
Ich habe mir eins gekauft und eins habe ich so bekommen. Also okay. Ich weiß nicht, es ist halb bezahlte Werbung.
Egal, aber das...
wir machen nur halb bezahlte Werbung hier. Und zwar, ja, von Blackroll, das Kopfkissen, kann ich wirklich empfehlen. Also würde ich mir auch jederzeit wieder kaufen, weil es wirklich ein super kleines Packmaß hat und sich super angenehm drauf schlafen lässt. Also ja, es ist schon gut durchdacht, das Ding. Und das habe ich tatsächlich immer dabei auf meinen Reisen, weil es mich wirklich oft genervt hat, irgendwo zu sein und du hast dann so Kopfkissen, die sind riesengroß, dann legst du deinen Kopf rein und der liegt eigentlich tiefer als die Matratze, weil das Kopfkissen sich nach rechts und links verteilt. Und ja, wenn du das halt hast, dann das kann dich halt auf die Palme bringen, wenn du ein Rennen fahren willst, so, ne?
Grundsätzlich finde ich, also immer.
Ja, genau, also ist auch ohne Rennen fahren ein Stressfaktor. Und ja, ich meine, ansonsten waren die meisten Dinge, die so mitgeführt wurden, tendenziell eher technisch relevant. Also klar, man nimmt ja sein Fahrrad, sein Zeug, seine Klamotten und die ganzen Sachen mit. Badehose muss immer im Gepäck sein, ist ja eh klar. Ansonsten, ja, was ich auch tatsächlich oft mitgebracht habe, ist mein eigenes Porridge. Das ist auch so. Da habe ich inzwischen ja auch einen ganz guten Support von Three Bears. Aber das ist irgendwie auch so ein Ding. Für mich ist Frühstück eine super wichtige Mahlzeit einfach am Tag. So die grundlegende Mahlzeit ja irgendwo. Und da habe ich mir tatsächlich dann oft was mitgenommen, weil es gibt schon auch Ländereien, wo ich aus der Erfahrung dann wusste, wenn ich da in den Supermarkt gehe, finde ich nicht das, was ich möchte. Also da ist es teilweise schwierig, gute Haferflocken zu bekommen in manchen Ländern. Und das war dann einfach auch so ein Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, komm, für zumindest 5 Tage so ums Rennen drumherum haue ich mir ein bisschen Zeug in die Tasche und das ist dann dabei. Genau, also Kopfkissen, Nummer 1, Porridge, Nummer 2 und ein drittes Item, ich meine, außer den Dingen, die man eh immer mitführt, ne? So, du hast deine Musik dabei und die ganzen Sachen, das hat man ja heute alles, man hat ja super viel in der Hosentasche dabei. Was auf jeden Fall auch noch immer dabei ist, ist auch wieder von Blackroll oder whoever, aber so wie so Triggerballs und so ein paar Stretchbänder, weil da habe ich auch tatsächlich gemerkt, dass das oft eine schnelle und gute Lösung ist, wenn man sich mal hinhaut oder so, also ohnehin zu empfehlen, dass man sich ein bisschen dehnt und manuell therapiert. Aber da habe ich oft gemerkt, wenn man irgendwie so eine Verspannung hat und irgendwas lösen will, dann ist echt so ein Ball eine super Lösung dafür. Und ich meine, da kannst du, ich habe das auch schon mit einem Stein gemacht, als ich keinen Ball dabei hatte und mich so wie auf so einem Stein so rumgeeiert an so Sachen. Aber ja,
eine Wasserflasche
so,
geht auch manchmal, aber genau, ist halt auch unangenehm,
ja. Ja, genau, Wasserflasche geht auch schon mal. Also da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Aber im Idealfall hat man das passende Tool dafür dabei. Ja. Das waren schon so Sachen, wo ich immer gecheckt habe, muss drin sein.
Ja, also ich habe auch, also das Kopfkissen habe ich dabei, das Blackroll-Kopfkissen, hatte ich auch in Kasachstan mit dabei, oder auch eigentlich so fast bei jedem Campingtrip, es sei denn, ich bin wirklich mit dem Bikepacking-Rad unterwegs, dann nehme ich einfach meine Downjacke als Kopfkissen. Dann habe ich dabei eigentlich immer, auch beim Bikepacken, mein Kindle. Oder beziehungsweise Tolino oder whatever, also so ein E-Book, damit ich halt lesen kann. Und mittlerweile, was ich echt viel benutze, sind so Melatonin-Drops. Weil gerade, wenn du halt irgendwie unterwegs bist, ich finde immer, oft sind diese Eindrücke vom Tag, die halten einen dann noch so ein bisschen wach. Und ich habe ja eh immer das Gefühl, dass ich nur mit jeden Morgen mit 70% Akku antrete. Von daher ist es halt gut, man lädt den halt so voll, wie es halt irgendwie geht. Und dann haue ich mir da abends irgendwie einen Melatonin-Drop rein. Der hilft so ein bisschen beim Einschlafen. Und dieses ganze, über den Tag nachdenken und dieses ganze, das geht dann halt ein bisschen schneller vorbei. Dann noch ein bisschen lesen und dann ins Kopfkissen kuscheln und los geht's. So, das sind so die wichtigsten Sachen. Und immer ein paar Ohren stopfen.
Oh ja, die sind auch gut, ja.
Genau. Ja, das sind so auf alle Fälle so meine Reise-Essentials, die ich mittlerweile mitnehme.
Ja, wie, wie gesagt, neben all den Dingen wie, ich denke jetzt, ja, okay, Kopfhörer, Sonnenbrille und so, aber das ist ja fast selbstverständlich, also das hat man ja eh immer mit.
Was ich bei dir tatsächlich beeindruckend fand, war, wie gut du an Werkzeug ausgestattet bist in Kasachstan. Also ich bin meistens so gut ausgestattet, wie man Mitreisende ausgestattet ist, und in Kasachstan war ich unglaublich gut ausgestattet.
Ja, aber du hast ja auch was dazu beigesteuert, also du warst nicht ganz unbeteiligt. Das Entlüftungskit war von dir, auch wenn wir es nicht gebraucht haben. Ja, aber da habe ich ein ganz gutes Setup inzwischen mir ausgetüftelt über die Jahre. Also gerade die ersten Jahre als Privateer Übersee racen, beziehungsweise mit Flugreise. Madeira war so eins der ersten Rennen damals. Und dann musst du halt erfinderisch werden, weil du brauchst halt irgendwie Zeug, du weißt nicht, was du vor Ort bekommst. Und da habe ich dann schon relativ Gutes eigentlich so hinbekommen, dass ich gesagt habe, mit den drei Sachen kann ich 15 verschiedene Werkzeuge machen. Ja. Also oft ist dann so eine kleine Parallelzange und irgendwie ein paar Nüsse als Aufsätze die bessere Lösung, als jetzt einen großen Kassettenabzieher mitzunehmen und was weiß ich. Und da kann man schon recht effizient werden. Also das ist ganz cool. Und die goldene Regel ist da eigentlich grundsätzlich immer, wenn man sein Fahrrad einpackt im Bikepack, alle Werkzeuge, die du dafür benutzt hast, die musst du auf jeden Fall mitnehmen.
Ja.
Weil, ja,
sonst merkt ist schwierig. Selbst. Ja. Aber, also ich frage jetzt einfach mal so ganz uneigennützig, aber hast du Bock, zur Veröffentlichung des Podcasts mal ein Bild davon, von deinem kleinen Täschchen hochzuladen? Weil vielleicht haben die ein oder anderen Leute Interesse daran, was du so dabei hast, und wollen sich das mal auch besorgen. Weil das ist wirklich über die Jahre, glaube ich, sehr verfeinert, kuratiert, ja, quasi.
Da kann ich mal ein Tool-Pouch Check machen.
Ja, das wäre cool, ne?
Kann ich gerne mal ein Bild hochladen, vielleicht auch ein kleines Video machen und durch das Setup gehen. Ja.
Genau, das wäre auf alle Fälle super.
Was und wofür was dabei ist.
Genau, das wäre top. Bevor wir jetzt gleich zu einem Thema übergehen, was uns natürlich irgendwie alle interessiert, ist jetzt ja gerade so bei uns wirklich, wir machen gerade wirklich so einen Weihnachtsmarktmarathon. Also ich liebe diese Zeit. Bei uns ist tatsächlich seit gestern hier der Räuchermann-Wahnsinn ausgebrochen. Also bei uns, ich habe ja da eine sehr enge Connection zum Erzgebirge, und wirklich, ich finde das so geil. Wir haben recht viele Räuchermännchen aus dem Erzgebirge, so Schwibbögen und alles Mögliche. Mhm. Und diese Zeit des Jahres, ich finde die so schön, weil diese Saison ist dann, wie gesagt, man kann sich irgendwie mal diese Zeit nehmen, die Saison zu verarbeiten. Man sitzt zu Hause, es duftet irgendwie nach diesen Räucherkerzen, überall ist wunderschön Licht an, und man geht auf Weihnachtsmärkte. Und ich glaube, wir haben bis jetzt schon 4 Weihnachtsmärkte gemacht. Ich genieße das extrem. Ist das auch was ihr macht, oder ist das als Family dann vielleicht, oder als so große Family vielleicht gar nicht mehr so machbar?
Also erstmal stark, dass du das so feierst. Und was ich gerade direkt gedacht habe, was ich super cool finde, dass du das tatsächlich schaffst, in dieses Setting zu kommen, zu reflektieren und die Zeit zu genießen, weil ich finde, was man ja oft hört von Leuten, ist so, oh, die Zeit ist so stressig, so, ne, dass es irgendwie für alle irgendwie so ein Stress und so eine Last ist, und das soll es ja genau nicht sein. Also eigentlich ist ja diese Zeit zum Runterkommen, zum Gemeinschaft haben und das Schöne irgendwie so zu genießen, und das fand ich gerade direkt ziemlich cool. Bei uns ist es so, ich meine, ich bin jetzt gerade noch in den letzten Zügen, dass wir gegebenenfalls noch dieses Jahr oder um den Jahreswechsel umziehen können. Da geht natürlich gerade relativ viel Zeit drauf, aber durch Schule und Kindergarten hast du natürlich auch dann jetzt diese ganzen Events, ne? Dann gibt es irgendwie einen Schulweihnachtsmarkt, dann gibt es ein Lichterfest und was vom Kindergarten, und jetzt letztens war Laternenumzug und die ganzen Sachen, das kommt natürlich so dazu, und das ist dann schon immer Family-Event, also da geht's mit Sack und Pack los und vielleicht noch eine Oma als Backup dabei und dann sind wir da schon auch on the road. Und ich glaube, unser größerer Weihnachtsmarkt hier in Siegen, der ist jetzt auch tatsächlich seit einer Woche schon dran, da waren wir noch nicht, aber es sind hier gerade in der ländlichen Gegend sind ja dann oft so 1-2 Tages-Events, die irgendwie stattfinden, ne? Dass irgendein Geschäft einen Weihnachtsmarkt macht, also zum Beispiel ein Kumpel von uns, die machen jetzt, ich glaube, 3 Wochenenden beim Bikeshop von denen. Einfach am Wochenende abends haben die noch wie so ein bisschen Weihnachtsmarkt, wo so ein bisschen rumkommen, abhängen, Kaffee und Tee trinken mäßig angesagt ist. Und so Sachen nimmt man ja dann eher mit, weil am Land die Gemeinschaft ja so ein bisschen, bisschen punktuell dann stattfindet. Also kann halt sein, dass irgendwo ein übelstes Fest ist und einen Tag später ist da keine Menschenseele mehr.
Ja.
Und ja, so nehmen wir da das eine oder andere mit. Und dann schon auch definitiv als Familie, ja.
Ja. Aber du magst die Zeit auch, oder ist das so?
Voll, auf jeden Fall. Also ich bin da auch komplett bei dir. Ich liebe den Fakt, dass wir als Familie komplett zusammenkommen. Also ich habe ja selber 4 Geschwister, bin der Jüngste von 5. Und bis auf eine Schwester wohnen wir auch alle so in einem Stunde-Umkreis, sage ich mal. Aber die Realität ist dann halt doch so, dass jeder irgendwie auch ein relativ volles Leben hat und man versucht sich schon hier und da zu sehen und wir haben alle echt ein gutes Verhältnis, was super, super cool ist. Aber an Weihnachten ist halt, jeder weiß, okay, wir kommen alle zu Mama und Papa nach Hause und sind echt mit der kompletten Gang, das ist eine Riesengang, also es sind 18 Enkelkinder von meinen Eltern und da ist dann richtig was los. Aber das ist so cool, weil sich wirklich untereinander alle gut verstehen und die Kids sich absolut lieben. Für die ist es das Größte, mit Cousins und Cousinen da abzuhängen und Lego zu bauen und so weiter. Und das sind schon so Sachen, wo ich mich auch extrem drauf freue, immer um die Weihnachtszeit drumherum, dass man einfach als Familie da Zeit findet. Und ich meine, ich esse für mein Leben gern Kuchen. Also auch da passt die Zeit komplett zu mir. Was mich tatsächlich ein bisschen nervt, das hat nichts mit Weihnachten zu tun, das ist einfach, dass die Tage so kurz sind. Ne? Also es ist oft so, man würde jetzt gerne noch aufs Rad steigen und im Sommer wäre das eine perfekte Abfahrtszeit und du weißt einfach, ja okay, es ist in 10 Minuten dunkel draußen, brauchst du nicht mehr losziehen. Das ist so ein bisschen, aber es ist vielleicht auch was einen zur Ruhe bringt, weil man weiß, ja, also sonst würdest du jetzt noch im Sommer bis abends um 8, 9 wieder im Wald rumgraben oder Fahrrad fahren. Und so ist man irgendwie ab 5 Uhr so ein bisschen in die Knie gezwungen und weiß, yo, that's it. Oder du fährst halt mit Lampe, aber bei uns auf den Trails eh nicht. Und das bringt einen, ja, wahrscheinlich unterm Strich auch ein Stück weit zur Ruhe. Und das ist ohnehin eine Sache, die ich sehr wertvoll finde, Ruhe zu finden, auch im Alltag, ist, glaube ich, ein großes Thema. Und da ist die Zeit halt, ja, wie gemacht dafür.
Ja. Ja, also ich nutze die Zeit auch immer oder diese Jahreszeit immer, um das nächste Jahr zu planen. Mhm. Und deshalb muss man vielleicht auch sagen, wir nehmen diese Folge jetzt eine Woche früher auf. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Woche wieder in den Norden gehe, auf eine Insel. Das machen wir eigentlich jedes Jahr, um dann wirklich mal ein paar Tage einfach am Strand spazieren zu gehen, sich mal den Wind um die Ohren pfeifen zu lassen und wirklich zu überlegen, okay, wie war dieses Jahr? Mhm. Was war cool, was war nicht so cool, was kann man verbessern und vor allen Dingen, was möchte man nächstes Jahr machen? Mhm. Ich finde, da komme ich zu Hause tatsächlich nicht so richtig dazu, wirklich mal detailliert zu überlegen, was möchte ich persönlich, was möchte ich aber auch beruflich für nächstes Jahr machen, wie möchte ich mich weiterentwickeln, weil gerade in unserem Job ist es ja super wichtig, immer sich irgendwie weiterzuentwickeln. Nicht unbedingt auf jeden Trend aufzuspringen, aber trotzdem sich weiterzuentwickeln. Und da habe ich halt echt in den letzten Jahren rausgefunden, dass ich da wirklich so eine Woche mal wirklich wegbrauche, wo jetzt nicht noch irgendwie hier Holz zu sägen ist oder nochmal irgendwie das aufzuräumen ist, sondern wo es wirklich nur darum geht.
Bist du dann mit der Family da oben oder machst du es alleine?
Ich bin jetzt erstmal ein paar Tage alleine dort. Mhm. Vor allen Dingen so, um um das Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu überlegen, wie war das Jahr, was war cool und so. Und dann kommt meine Family hoch und dann machen wir es halt gemeinsam und überlegen, wo geht's hin, wie machen wir weiter, weil man muss ja dann auch irgendwie gucken, so viel wie wir unterwegs sind, ich habe schon immer das Gefühl, man muss das halt irgendwie gemeinsam entscheiden oder gemeinsam die Ideen haben. Ansonsten, wenn immer nur einer sagt, ich mach das und ich mach das und ich mach das, dann funktioniert das nicht richtig, sondern man muss es halt wirklich irgendwie gemeinsam entscheiden. Und dafür nutzen wir wirklich immer so diese Woche im Norden. Und das hat sich wirklich sehr, sehr gut das ist wirklich super. Und auch diese Zeit, einfach mal so ein bisschen alleine dort zu sein, finde ich, ist auch super wertvoll. Letztes Jahr war ich 8 Tage, da war ich auf Kur. Und wenn man 8 Tage so ganz alleine unterwegs, ich meine, die meisten Leute haben ja schon Probleme, einfach mal alleine essen zu gehen oder so. Und da zähle ich mich aber zum Teil auch dazu. Aber trotzdem, wenn man sich da ein bisschen zu zwingt, finde ich, ist das eine Zeit, die sehr, sehr wertvoll ist.
Ja, und es ist ja schon ein Warnsignal, ne? Wenn man mit sich selber schlecht alleine sein kann, dann ist es eigentlich eine dunkelgelbe Ampel schon an einen selbst, dass man merkt, okay, ich sollte mich vielleicht mal mit ein paar Sachen auseinandersetzen, die in meinem Kopf so rumschwirren, weil oft ist ja dieses Laute und immer in Gesellschaft sein und immer aufs Telefon gucken, immer einen Podcast hören, ist ja irgendwo ein Überspielen von Dingen, die in einem selbst abgehen. Und deshalb, das ist genau der Punkt, was ich eben auch meinte, ich bin Fan davon, Ruhe zu finden und auch alleine, Zeit mit sich alleine zu haben mal, weil, und das heißt ja nicht, dass man inaktiv irgendwo in der Ecke sitzen muss, so, ne?
Nee, nee.
Aber für mich ist es zum Beispiel auch voll oft so, wirklich mal alleine im Wald stehen, ohne Musik, ohne alles, ohne mein Handy. Und also es kann natürlich auch Radfahren sein, aber auch gerade Bauen ist für mich so ein irgendwie so ein meditativer Akt. Weil ich schon merke, wenn ich dann da im Wald stehe und halt Erde von A nach B schaufel und dann guckst du mal so ein bisschen in den Wald und lässt irgendwie mal so die Gedanken kreisen, nimmst mal einen Schluck von deinem Tee und stehst da irgendwie so mitten im Wald und merkst so, was eigentlich gerade laut ist in deinem Kopf, ne? Und das merkst du aber halt nie, wenn immer irgendwo Action ist und immer was überspielt wird, ne? Und da finde ich, auch aus eigener Erfahrung, wenn ich so das Gefühl hatte, okay, krass, warum packe ich jetzt jedes Mal mein Handy ein, wenn ich zum Klo gehe? So, kann ich nicht einfach so mal kurz ins Bad gehen oder ja, immer dieses Gefühl haben zu müssen, ich kann mich jetzt nicht einfach mal da hinsetzen, so, ne? Da fand ich Kasachstan auch super wertvoll für. Also da war man ja teilweise gezwungen, Ruhe zu haben, weil einfach nichts technisch ging. Und das fand ich so cool. Also ich habe das voll geliebt, weil du einfach halt da liegst oder da sitzt und abends halt mal noch eine Stunde in den Sternenhimmel starrst und plötzlich merkst du so, poppt irgendwas auf in deinem Kopf und du merkst, oh ja, stimmt, da war ja noch was. Und dann machst du dir Gedanken und verarbeitest das halt irgendwie. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Verarbeiten. Hm. Das braucht Ruhe und das braucht Zeit. Das sind halt Prozesse, die nicht von jetzt auf gleich kommen. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn das auch noch auf Knopfdruck funktionieren würde, dann würden wir uns noch schneller drehen und hätten noch mehr Stress und Hektik. Ne? Und ich glaube, ist vielleicht ein cooler Zeitpunkt, ein kleiner Appell, mal zur Ruhe zu kommen, jetzt in dieser Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit und sich einfach mal Zeit zu nehmen, auch mit sich selbst. Ich finde das mega stark, dass du das machst und auch bewusst von zu Hause weggehst dafür. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, weil zu Hause sitzt man natürlicherweise immer inmitten seiner Arbeit. Ob das der Brief ist, der jetzt im Briefkasten geschmissen wird und den machst du dann halt auch wieder auf und der hat Konsequenzen und du erledigst was. Oder das Holzhacken oder hier noch was aufräumen und da fehlt noch eine Fußleiste und hier tropft noch Öl aus dem Panda und so weiter und so fort. Also es ist ja immer irgendwas, was man machen könnte. Und ich glaube, es ist gut, das mal von der Bildfläche wegzuschieben und einfach mal auf eine neue Tapete zu gucken und da mal zur Ruhe zu kommen. Ich habe tatsächlich schon von ein paar Leuten auch gehört, man kann... Hast du mir nicht sogar auch davon erzählt, dass du mal in ein Kloster gegangen bist? Mm-mm. Aber das machen viele Leute. Das bieten ganz, ganz viele Klöster an. Da kannst du von einer Nacht bis natürlich auch länger, aber kannst du einfach auch, du musst da kein Programm machen und gar nichts, aber du kannst einfach zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das sind echt geile Orte dafür, um wirklich mal zur Ruhe zu kommen und sich mal Gedanken zu machen. Ist auf jeden Fall auch was auf meiner To-Do-List, auf meiner Bucket-List. Ich möchte unbedingt gerne mal irgendwie, wenn es nur 1-2 Nächte sind, mal in ein Kloster und da einfach mal so den Vibe auch irgendwie abchecken und mitnehmen. Ich glaube, das ist echt spannend.
Ja, ja, also das glaube ich auch. Ich habe Freunde, die haben das schon gemacht und ich weiß auch von Leuten, die waren auch im Schweigekloster, was dann ja noch mal krasser ist.
Ja.
Der Matze zum Beispiel von Hotel Matze. der Matze Hitscher, der hat das auch im letzten Jahr nochmal gemacht. Und als er das davor gemacht hat, da ging aber so viel in seinem Kopf rum, dass er seine Frau verlassen hat oder damals Freundin und seine Band aufgehört hat. Aber das ist schon weit über 10 Jahre her oder sogar noch länger. Der ist mittlerweile happy verheiratet und alles gut. Aber genau, da hat sich richtig was gedreht in seinem Kopf. Und deshalb hatte jetzt die Frau, als er gesagt hat, die hatte jetzt richtig, richtig Schiss, dass da irgendwie wieder was ist oder so. Also ich glaube, also in so ein Kloster darf man nicht unvorbereitet gehen. Ich glaube, da muss man sich schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet haben. Und also ich mache das tatsächlich auch immer so, wenn ich dann da bin. Ich mache immer das Handy aus. Und ich habe es tatsächlich letztes Jahr sogar geschafft, ich glaube, vom 25. November bis zum 1. Dezember mein Handy auszuhaben.
Geil.
Und das ist auch auf alle Fälle eine super Sache. Und dann nicht ganz so extrem wie so ein Kloster, weil ich glaube, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer.
Aber ich finde, das, was du gerade sagtest mit dem Matze, das hat ja dann unterm Strich positive Konsequenzen gehabt.
Für ihn schon, ja.
Ja, kurzfristig war es natürlich schmerzhaft, garantiert damals auch für beide Seiten. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Ja.
Aber ich glaube, das ist schon auch so der Punkt. Wir alle wollen ja als Menschen immer, dass was passiert. Wir wollen immer Veränderungen. Wir wollen irgendwie, dass wir uns weiterentwickeln, dass irgendwas abgeht. Ne? Aber wir sitzen so ein bisschen eingezwängt, so ängstlich trotzdem in unserer Ecke und wollen uns nicht so richtig bewegen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, es muss ja jetzt nicht das Kloster sein, aber wenn ich dann eben in das Kloster gehe oder so eine Zeit der Ruhe mir wirklich vornehme, dann muss ich mich halt auch quasi bewusst, muss ich mir bewusst sein in dem Moment, dass da könnte jetzt auch was bei rumkommen. Da könnte jetzt wirklich was bei passieren. Also nicht nur so einen Schritt vor die Tür und schnell wieder rein, sondern okay, ich gehe jetzt raus aus dem Haus und dann könnte es sein, dass ich nass werde. So, und dann, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Muster, was, glaube ich, viele Menschen irgendwie, trifft in unserer Gesellschaft, dass wir oft so, und da predige ich zuallererst auch zu mir selbst immer wieder, so dieses, ich will das und das, ich möchte hier und da Veränderungen, aber ja, bin ich denn auch bereit, den Schritt zu gehen? So, ne? Und da ist halt, damit zu rechnen, dass was passiert, wenn man einen Schritt geht, ja.
Ja, auf alle Fälle. Und wie gesagt, da muss man, glaube ich, so ein bisschen das Bewusstsein für haben, was da so passieren kann oder auf was man, was da im besten oder schlechtesten Falle, je nachdem, wie man das jetzt so nimmt, auch die Konsequenz davon sein kann.
Genau.
Ja.
Ja. Schritte gegangen bin ich auch dieses Jahr.
Ja.
Das ist noch ein Thema, wo wir drüber sprechen wollten, weil es sicherlich alle interessiert. Und wir hoffen natürlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, ihr alle schon den vorausgegangenen Podcast gehört habt, der mit dem werten Markus Flossmann stattgefunden haben sollte.
Genau, wir eiern jetzt so ein bisschen rum, weil wir den halt auch noch nicht gehört haben, genau. Sondern Dennis macht den oder hat den gemacht und zum Zeitpunkt jetzt haben wir den noch nicht gehört, deshalb wissen wir nicht, was da besprochen wurde, aber wir gehen natürlich davon aus, dass es alles sehr positiv war.
Genau, ich hoffe, dass er mich im Podcast nicht rausgeschmissen hat. Nee, also es liegt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit hinter uns, hinter mir, weil auch für mich, für uns ist das eine Familien- und eine Teamentscheidung immer wieder, was in der Zukunft passieren soll. Und da waren die letzten Monate wirklich crazy. Also da ist viel passiert, da ist auch viel Unsicherheit da gewesen, definitiv. Ganz viel vor die Tür gehen an der Stelle und auch im Regen stehen, im übertragenen Sinne. Also das war wirklich abgefahren. Und jetzt ist es aber zu diesem Zeitpunkt so, dass sich die Dinge wieder ein Stück weit in ruhigeres Fahrwasser begeben und wir Perspektive haben, ich wieder ein geregeltes Einkommen habe, weil auch das war natürlich nicht da. Ich denke, jeder sollte mitbekommen haben, dass YT, die alte Firma sozusagen, die Insolvenz angetreten hatte, nachdem das in Eigenverwaltung versucht wurde und leider nicht erfolgreich war. Ist dann eben eine konsequente Insolvenz eingetreten. Und davon war ich natürlich als externer, muss man sagen. Ich bin ja kein Angestellter. Als Sportler ist man in der Regel immer selbstständig, weil man ja auch mehrere Sponsoren hat. Und dann ist man eben als Externer. Und da bist du natürlich sofort weg vom Fenster, rein rechtlich. Das hat dann überhaupt nichts Persönliches und Emotionales und auch nichts mit den Leuten in der Firma zu tun, weil die haben reichlich wenig Entscheidungsgewalt in dem Moment, wo eine Insolvenz stattfindet.
Ja.
Dann sagt der Insolvenzverwalter nur, okay, hier ist ein Externer, der hat eine Rechnung geschrieben, ja, good luck, das kommt jetzt auf den riesengroßen Haufen der Gläubiger. Und wenn es gut läuft, dann kriegst du am Ende davon noch deine 3,50 Mark anteilig bezahlt, wenn der ganze Laden liquidiert wird, so ungefähr. Aber das war irgendwie Stand der Dinge vor 2-3 Monaten. Und das war natürlich extrem spannend, weil natürlich ist es so, dass YT mein Hauptsponsor war, ist. Und ich jetzt nicht auf dem Level Einnahmen habe, dass ich da groß meine Millionen anspare, sondern das ist so ein bisschen Leben von der Hand in den Mund, worüber ich mich gar nicht beschwere, weil es ist ein schönes Leben.
Vor allem, ihr habt ja auch gerade so ein bisschen so eine spezielle Situation natürlich mit sehr viel Ausgaben durch Haus.
Oder? Genau, also da kommt eben, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, es ist dann eben so gekommen, wir haben natürlich unsere geregelten Ausgaben, wir bauen auch gerade ein Haus, das haben wir Gott sei Dank nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern haben das von vornherein immer so geplant, dass wir es auch mit einem normalen Job hier, einer von uns, also sowohl meine Frau als auch ich, könnten das mit einem normalen Job tragen. Da waren wir dann sehr, sehr dankbar in der Situation. Aber du hast deine Ausgaben, du hast deine Verpflichtungen und plötzlich kommt halt von oben wenig bis nichts mehr rein. Und ja, da habe ich natürlich auch noch andere Sponsoren gehabt, aber anteilig reicht das bei weitem nicht aus vom Gesamtvolumen. Und das war dann relativ schnell so, dass eben keine Kohle mehr da war, schlichtweg. Und das war natürlich eine spannende Situation. Das war schon zur deutschen Meisterschaft so, kurz vor der deutschen Meisterschaft. Und da war das halt alles noch so ungewiss. Und dann ging es ja in die Eigenverwaltung. Dann kam auch noch mal ein bisschen Geld. Aber das war halt ein crazy Hin und Her. Und als Sportler hing man natürlich da auch so ein Stück weit zwischen den Stühlen. Dann hatte ich persönlich ja auch noch Schritte eingeleitet und habe mich eben entschieden, nicht mehr Fulltime zu racen, was jetzt vermeintlich passend war in der Situation, weil das Team natürlich in dieser ganzen Situation auch ja im Endeffekt der Insolvenz zum Opfer gefallen ist und geschlossen wurde. Und
das eine hat dann nichts mit dem anderen erstmal zu tun, oder? Also du hast
genau, jetzt das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und ich hatte meine Entscheidung ohnehin schon vorab getroffen. Also da gab es keinen Zusammenhang. Aber es wäre natürlich als Mitte-20-jähriger aktiver Rennfahrer umso trauriger gewesen für mich, wenn jetzt das Team halt zumacht und du dir eigentlich große Hoffnung für die Zukunft gemacht hattest. Meine Hoffnungen waren andere. Ich hatte natürlich mit YT auch weiter Pläne und Ambitionen, im Unternehmen aktiv zu werden, auch ein bisschen abseits des Rads. Da gab es verschiedene Pläne, da kommen wir gleich noch zu. Und das ist natürlich dann alles erstmal auf die lange Bank geschoben worden, weil keiner wusste, wie geht's überhaupt weiter, was ist der Plan. Dann gab es mal hoffnungsvolle Wochen, dann gab es Tage, wo man dachte, okay, jetzt gleich ist zu. Und dann gab es wieder ein bisschen Hoffnung und hin und her. Das waren dann auch, das wird Markus sicherlich deutlich detaillierter erklärt haben in dem Podcast, gab es eben Gespräche mit Investoren und dann auch überraschende Rückzüge und so weiter und so fort. Bis es dann im Endeffekt klar war, okay, das Ding geht nicht weiter. Wir haben jetzt eine Insolvenz und that's it. Und damit eben auch, ja, dann einfach finanziell bei uns sehr, sehr viel gefehlt hat, noch fehlt nach wie vor. Und auch da wieder ist es mir wichtig zu sagen, das ist nichts Persönliches und das ist auch nichts, was irgendjemand in der Firma sich jemals gewünscht hätte, geschweige denn sich dafür entschieden hat. Also ich glaube, dass in Deutschland die meisten Leute das noch mit am besten verstehen sollten, könnten, wenn sie ein Stück weit wissen, was eine Insolvenz bedeutet. Aber du bist da als Unternehmer im Schleudersitz. Also du hast da eigentlich keine Entscheidungsgewalt mehr, ne? Und am Ende vom Tag, ja, war dann gerade für uns als Sportler, ist es natürlich eine brisante Lage, weil man so öffentlichkeitswirksam ist. Und dann gibt es viele Leute, die dann anfangen, auf die Firmen zu haten, die jetzt ihre Sportler sozusagen vor die Tür setzen. Aber die wurden ja nicht freiwillig vor die Tür gesetzt. Also wenn es nach den Leuten gehen würde, die in der Firma wären oder sind, dann würde es ja normal weiterlaufen. Alle hätten Kohle, alle wären happy, good times. Und jeder Sportler könnte weiter beschäftigt sein. Aber die wirtschaftliche Lage lässt es nicht zu. Und dann werden diese Entscheidungen für dich getroffen. Du bist der Doofe, der die dann ausführen darf. Und das gibt dann natürlich ein Bild nach außen und sendet so Vibes. Und das wurde natürlich auch unterschiedlich aufgenommen. Wir haben uns damals schon mal drüber unterhalten. Ich habe es Gott sei Dank so gehandelt, dass ich gesagt habe, okay, das war auch dein Gedanke damals, wo du sagtest, ja, du musst es mal so sehen, wenn du krank bist, hilft dir die Firma weiter, jetzt ist die Firma krank und du kannst dich weiter loyal zeigen. Und das war cool, weil das war echt so ein Gedanke, der sich durchgezogen hat. Und auch wenn ich frustriert war, auch wenn ich am Limit war meiner Existenz, habe ich mich trotzdem in der Situation dazu entschieden, okay, ich bleibe jetzt professionell, ich ziehe jetzt nicht direkt eine andere Klamotte an und setze mich auf ein anderes Fahrrad für zum Beispiel den Kasachstan-Trip.
Ja.
Hätte ich schon die Möglichkeit gehabt und habe einfach gesagt, nee, ich habe noch kein klares Ja oder Nein für die Zukunft und grundsätzlich hatte ich eigentlich mal für diese Zeit jetzt einen Vertrag unterschrieben, auch wenn der mit der Insolvenz schon nichtig war. Und habe einfach gesagt, nee, ich ziehe das Ding jetzt noch professionell durch. Und wenn es das Ende ist, dann habe ich zumindest professionell und clean auch das Ende durchgezogen und bin der Firma loyal gegenüber, die mich genauso loyal begleitet hat, als ich mit einer Gehirnerschütterung zu Hause saß und kein Rennen fahren konnte und solche Dinge. Ja, und das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dann musste ich natürlich auch für die Zukunft planen und habe auch in der Industrie mich da nach anderen Firmen ausgestreckt und habe mit Leuten auch Gespräche geführt, hatte auch super coole Treffen und Begegnungen mit Menschen, was ohnehin immer super wertvoll ist. Also ich lieb's da auch zu netzwerken und auch andere Leute kennenzulernen, andere Firmen kennenzulernen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Markus dann das ganze Konstrukt stehen hatte, dass er die Assets, also die Werte der Firma, wenn man so will, zurückkauft und eine neue Firma aufmacht und das ganze Ding eben mit einem kleineren Team wieder auf die Beine stellen möchte und vor allem ganz wichtig auf eigene Beine und nicht auf die Beine von ja, irgendwelchen großen Private Equity Investoren, die an und für sich auch keine schlimmen Leute sind, aber vielleicht nicht ganz zu dem Geschäftsmodell passen, was die Firma da verfolgt.
Und natürlich auch emotional nicht so da drin hängen, ne? Sondern da zählen halt eher die Excel-Listen.
Da zählt die Excel-Liste und wenn die eine Tendenz anzeigt, dann sagen die halt ganz schnell Tschüss und das auch relativ emotionslos. Und wenn du halt da hinter der Türe anfängst zu ertrinken, dann sind die halt schon weg. Also dann ist denen das halt auch egal an der Stelle. Ja. Das ist halt einfach das Business und ja, genau, das war dann eben der Zeitpunkt, wo Markus sich auch nach mir dann ausgestreckt hat. Und man muss dazu sagen, der musste ja in dem Moment wirklich alles konstruieren und auf die Beine stellen. Und da habe ich natürlich so ein bisschen auf, ja, irgendwie eine Meldung gehofft. Ich hatte da auch mal eine Nachricht geschrieben und dann schrieb er irgendwann, yo, ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Aber das dauert dann natürlich auch ein paar Tage. Und wenn du einfach keine Kohle mehr hast und irgendwie eine Entscheidung treffen musst, dann ist das natürlich, fühlt sich da auch mal 3-4 Tage extrem lang an.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
Und man muss ja dazu sagen, das war ja dann über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten, wo es ohnehin schwierig war, ja, und finanziell auch echt überm Limit war. Und dann kam aber eben der Zeitpunkt, ja, wo Markus sich gemeldet hat. Dann haben wir uns auch direkt nach Kasachstan tatsächlich, haben wir uns hingesetzt und ein gutes Gespräch gehabt, wo ich ihm auch super ehrliche Fragen stellen durfte und er da Rede und Antwort gestanden hat. Und an dem Punkt, wo er dann gesagt hat, weil das war auch dann eine ehrliche Frage meinerseits, das war ja das große Thema im Internet, dass die Leute gesagt haben, ja, noch schnell hier Flash Sale gemacht, den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und dann den Laden dicht gemacht und die ganzen Räder nicht ausgeliefert, was technisch gesehen rein rechtlich richtig ist, weil in dem Moment hätten einfach alle sagen können, okay, das ist jetzt nobody's business, da hat keiner mehr rechtlich eine Verpflichtung, diese Räder auszuliefern oder das Geld zurückzuzahlen. Und da habe ich zu Markus eben gesagt oder habe ihn damals gefragt, habe gesagt, okay, wie siehst du das? Hast du dafür eine Lösung? Weil das ist für mich grundlegend dafür, dass es mit der Marke YT weitergehen kann. So, sonst wirst du da kein Vertrauen mehr aus den Leuten gewinnen. Und als er mir dann erzählt hat, dass er mit Privatvermögen diese Räder, die auszuliefern sind, quasi nochmal gekauft hat, weil er musste die ja auch dann rauskaufen.
Ja.
Und das wird er vielleicht auch erklären in dem Podcast, die dann an die Leute ausgeliefert hat. Er konnte die ja auch nicht einfach dann der neuen Firma schenken, um die dann auszuliefern, weil dann hast du noch Schenkungssteuern und machst dich strafbar und lauter so Sachen. Das ist ja dann auch deutsche Land, komplizierte Land. Aber unterm Strich kann man sagen, er hat die Buden alle gekauft und hat sie an die Leute rausgeschickt. Und das sind jetzt, glaube ich, stand jetzt noch weniger als 15 Räder, die rausgeschickt werden müssen. Dann sind restlos alle Kunden bedient worden. Und als er mir das gesagt hat, da habe ich gesagt, okay, ich bin an Bord. Weil das hat mir sein Commitment gezeigt und seine Einstellung sowohl der Marke gegenüber als auch den Leuten da draußen gegenüber. Und das fand ich wirklich beeindruckend, weil das natürlich rechtlich gesehen nicht seine Verpflichtung ist, das zu tun. Aber ich meine, klar, mit einem gesunden Menschenverstand kann man schon sagen, dass es ein konsequent notwendiger Schritt ist, um die Marke über Wasser zu halten, beziehungsweise das Vertrauen, da die Marke vertrauenswürdig zu machen. Und das fand ich aber trotzdem wirklich beeindruckend und echt cool von ihm. Und das war so der Punkt, wo er mich abgeholt hat, wo ich gesagt habe, okay, da bin ich an Bord. Das gefällt mir so. Dieses Commitment finde ich geil. Und das ist irgendwie so ein Zeichen, was er da auch, glaube ich, setzt. Ja, und das ist jetzt Stand der Dinge. Ich bin back on track mit YT.
Was sind jetzt deine Aufgaben dort?
Genau, also meine Aufgaben sind nach wie vor möglichst schnell und schön ansehnlich Fahrrad fahren. Also ich habe, ich sag mal, so eine 50-50-Rolle aus Ambassador / Athlet. Und dann die andere Hälfte teilt sich auf in ganz viele kleine Aufgaben, die ich noch gar nicht alle kenne. Weil das ist eben auch so ein spannender Punkt. Ich bin jetzt, ja, ich sag mal, gut 10 Jahre Athlet gewesen und immer in dieser reinen Athletenrolle für Sponsoren gewesen. Und da muss man eben jetzt auch so ein bisschen Try-and-Error-mäßig herausfinden, wo liegen denn wirklich meine Stärken und auch, wo liegt der größte Gewinn für die Firma, wenn ich da aktiv bin. Aber natürlich haben wir schon so gewisse Ideen und ich weiß ja auch so ein Stück weit, wo ich gut und wo ich stark bin. Und eine Rolle, die ich definitiv einnehmen werde, ist im PR-Bereich für die Marke so ein bisschen ein Presenter sein, sage ich mal. Also ob das jetzt bei einem Pressecamp ist, wo neue Sachen vorgestellt werden, den Journalisten gegenüber oder gegenüber der Öffentlichkeit in einer Pressemitteilung in Form von einem Video zum Beispiel oder die klassischen Erklärbär-Dinger für ein neues Rad auf YouTube und Co. Da werde ich so ein bisschen den Mann vor der Kamera spielen und werde da in diese Rolle des, ja, eigentlich das Gesicht für YT zu schlüpfen. Und dann natürlich auch mit meinem guten Kumpel Erik Ehrmich zusammen werde ich weiterhin alle Fahrzeuge auf Herz und Nieren testen, die da das Haus verlassen. Also da sind auf jeden Fall auch schon ein paar spannende Projekte in der Pipeline. Ich werde wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche das erste Rad zum Testen bekommen, was noch in der Zukunft liegt. Also Prototypen, tausende von Labs machen, viele Akkus leerfahren, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall auch ein Kerngeschäft, also für die Entwicklungsabteilung einfach, ja, Prototypen testen, Feedback liefern und viele, viele Stunden auf Fahrräder drauf fahren, um zu gucken, dass es auch wirklich hält und wirklich zuverlässig funktioniert. Genau, das sind so die Kernkompetenzen, aber man kann sich natürlich vorstellen, bei einer Firma, die von, ich glaube, in Deutschland um die 150, 160 Leute jetzt auf 55 herabgeschrumpft wurde, sind es weniger Leute, die viele Aufgaben übernehmen und da werden ja sicherlich viele Kleinigkeiten noch eine Rolle spielen, wo ich mich einbringen kann. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, wo meine Stärken liegen. Also wenn Bagger gefahren werden muss bei YT, werde ich das vielleicht auch machen.
Du bist am Start. Genau. Ja, für Schnellfahrradfahren und leichte Hausmeister Tätigkeiten zu haben.
Genau, richtig.
Ja, das ist doch gut. Sehr schön. Ja, dann drücke ich dir da auf alle Fälle die Daumen, dass das gut wird, dass ihr erstmal einen guten Winter verbringt und dann nächstes Jahr da wirklich komplett ja, gut startet mit der Brand. Und ich hoffe, dass die komplette Bike-Industrie auch wieder gut startet.
Ja.
YT ist jetzt eins der prominenteren Beispiele, denen es halt nicht so gut ging. Aber es gibt natürlich da ganz viele andere. Und ich hoffe, dass da viele noch den Winter überleben und nächstes Jahr dann alles wieder zumindest ein bisschen besser wird und die Verkäufe wieder anziehen. Ja, damit der Sport, den wir so lieben, einfach genau so weitergehen kann.
Absolut. Da bin ich komplett bei dir. Das fand ich jetzt cool, die Tage zu sehen, dass Nukeproof back ist.
Ja.
Das war auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut. Und da finde ich es auch spannend. Also ich denke am Ende vom Tag, es ist so eine kleine Industrie, global gesehen, so eine kleine Familie an Leuten. Und da kann man sich eigentlich für alle freuen, die es irgendwie überleben und die auch irgendwie wieder zurückkommen, die sich zurückkämpfen. Und ich glaube, das ist auch cool zu sehen, dass auch aus der Industrie da wirklich Zuspruch kommt und die Leute am Ende vom Tag, klar, versuchen alle, um jeden Kunden zu werben und jeden Kunden zu gewinnen. Aber irgendwo ist auch jeder stoked für den anderen, dass er da wieder PS aufs Parkett bringt. Genauso wie man im Rennsport eigentlich für jeden stoked ist, der einen coolen Run runterbringt. Und ja, auch da kann nur einer gewinnen. Das fand ich ganz schön irgendwie zu sehen, dass da auch aus den Reihen um einen herum Zuspruch kommt und die Leute sich darüber freuen und auch, das würde ich gerne noch sagen, alle Leute, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, mit allen Brands, also ich habe wirklich mit verschiedensten Brands gesprochen, auch im Hinblick auf so eine hybride Rolle, also es ging nie nur um ein Athletending, sondern auch immer um irgendwie einen Job ein Stück weit. Ich habe mit allen über die Situation gesprochen und bei allen eigentlich relativ schnell auch gesagt, ey, wenn es mit YT irgendwie weitergeht für mich, das soll jetzt gar nicht so klingen, als wärt ihr meine Wahl B, aber dann möchte ich einfach da bleiben, weil ich mich der Brand gegenüber, die mich jetzt 3 Jahre lang ins Racing gestellt hat und mich da finanziert hat, weil ich mich denen gegenüber loyal stellen möchte und auch da erstmal weiter bleiben möchte. Und das war so cool, da hat jeder aus der Industrie mit so viel Verständnis reagiert und hat gesagt, ey, weißt du was, das ist richtig geil. Das ist eigentlich was auszeichnet, wenn man die Dinge so sieht und nicht irgendwo jetzt dem nächsten Dollarschein hinterher rennt. Und da hat man schon gemerkt, was das für ein Vibe ist. Dass es nicht so ein Kampf ist, wo jetzt jeder versucht, den anderen nach hinten zu drücken, sondern dass irgendwo die Leute in der Radbranche sich schon noch, glaube ich, relativ nahe stehen, mehr als in anderen Industrien und Branchen. Und das war echt cool mitzubekommen und auch den Support ohnehin. Also was für Leute sich bei mir gemeldet haben und versucht haben, mir zu helfen und Sachen zu machen, das war wirklich rührend. Das hat mich echt sehr, sehr gefreut. Vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen. Und genau, das auf jeden Fall noch zu der Situation oder der Thematik. Und falls ihr dazu Fragen habt und oder mehr darüber wissen wollt, mache ich in 7 Tagen mit Bike Components noch einen Videopodcast mit dem lieben Erik Juncker zusammen. Da kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, gut informiert wie immer, seine Fragen live in einem Chat äußern. Also es wird so ein, das heißt glaube ich BC Spotlight, ist wie ein Videopodcast, Studio Talk, wie auch immer. Und da könnt ihr eben live dabei sein und könnt eure Fragen in einer Kommentarsektion hauen und da können wir dann drauf eingehen. Und da würde ich einfach Werbung für machen wollen, dass ihr da am Start seid und einschaltet. Und das ist am 10. Dezember, genau, in 7 Tagen. BC Spotlight von Bike Components. Könnt ihr euch gerne mal markieren in eurem Kalender. Da gibt es dann auch ein paar coole Sachen zu gewinnen. Vor allem für Eltern, sage ich mal.
Ja, jetzt vor allen Dingen für Eltern, okay. Jetzt muss man natürlich sagen, also 7 Tage, wie gesagt, wir zeichnen diesen Podcast eine Woche früher auf.
Oh, gefährlich.
Das heißt, man müsste jetzt noch hier ein bisschen rumrechnen und es könnte sein, dass diese Folge, warte, lass mich mal ganz kurz schauen.
Selber am...
ich sag mal so, und diese Folge kommt am 9. Dezember, okay. Also
dann
wird das doch schon
morgen,
gewesen
Leute.
Sein. Genau.
Wer wirklich am ersten Tag hört, morgen ist es soweit, also 10. Dezember.
Sehr gut.
Vielleicht gibt es auch irgendwo ein Videoarchiv, aber dann wird eure Frage garantiert nicht mehr beantwortet.
Ja, dann wird es schwierig, ja.
Soweit sind wir technisch noch nicht.
Okay. Hey, wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat wieder großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir uns vor Weihnachten noch einmal hören. Und genau.
Ich würde mich freuen, von deinem Nichtstun berichtet zu bekommen. Also das finde ich wirklich ein spannendes Thema. Und da bin ich echt mal sehr gespannt, was du dazu berichten hast, weil ich glaube, das ist echt eine Sache, die alle angeht. Also es lässt mich auch nicht so richtig los. Finde ich sehr, sehr cool. Da würde ich mich gerne mal mit dir drüber unterhalten, dann noch vor Weihnachten. Und in diesem Sinne, allen ein gutes zur Ruhe kommen.
Genau. In diesem Sinne, bis bald.
Und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.